Die eine von euch habe ich schon kennengelernt, die andere kenne ich noch, die oder nur vom Gesehen her, und den Namen gar nicht mehr. Aber ich mache es ganz einfach in der Du-Form. Ist das mit euch so in Ordnung? Aber ihr müsst mir natürlich Sie sagen. Quatsch. Also, ich wollte damit nur zeigen, ich bin ein Mensch, der Humor hat. Und ich glaube auch, dass ich den Humor wirklich auch überkommen habe, gerade durch Christsein. Der Kurs, der Freiheit in Christus-Kurs, heisst aber nicht, dass man tun und machen kann, was man will. Vielmehr soll es der nächste Schritt sein auf dem Weg mit Jesus. Es geht um Nachfolge. Und das ist etwas, wo ich nicht nur verkünde, weil ich angestellt wäre oder so, sondern es ist etwas, wo ich wirklich dahinter stehe, weil ich es selber erlebt habe und etwas ist, was das Leben nachhaltig prägt. Und wir wissen, wir Christen, wir haben auch unsere Fehler. Aber weil wir vielleicht glauben, haben wir vielleicht auch ein bisschen mehr Knürz im Umgehen mit diesen Fehlern. Und dieser Kurs schult uns in der Identität, wer wir in Christus sind, und weniger auf das, was wir tun. Das klingt jetzt für die einen vielleicht gefährlich, aber genau dort liegt wirklich auch eine grosse Entspannung von dieser Spannung, wer bin ich überhaupt? Weil viele von uns definieren sich nur über Taten. Aber in Christus geht es zuerst einmal darum, wer sind wir überhaupt? Ich möchte anfangen mit dem Kurs mit ein paar Stimmen von Leuten, die diesen Kurs schon durchgemacht haben. Nur, dass es gesagt ist, unsere Organisation gibt es in vielen Sprachen. Der Hauptsitz, wenn man so will, wir sind ein sehr loser Verbund, aber das internationale Büro ist in England. Und die Leitung hat dort einen sogenannten Steve Goss und basiert zum grössten Teil natürlich auf der Bibel, aber nachher auch auf dem Bücher von Neil Anderson, Neues Leben, Neue Identität und Etiketten sprengt. Das ist ein Kurs aus dem Inhalt von diesen Büchern. Und wie gesagt, die Bücher sind geschrieben worden mit einem klaren biblischen Hintergrund und Aufbau da drinnen. Aber das sind so ein paar Stimmen. Ich lese euch einfach drei vor. Endlich begreife ich, dass ich wirklich nichts tun kann, damit mich Gott mehr liebt. Er liebt mich und das ist nun meine Grundlage für mein Leben, mein tägliches Leben mit ihm. Welch eine Freude. Eine andere Stimme. Dieser Kurs hat mir geholfen, endlich versöhnt zu leben. Mit mir, mit meiner Vergangenheit und mit meinen Mitmenschen. Also Vergebung, ein grosses Thema und ist Teil von dem Kurs. Durch die Freiheit oder durch den Freiheit in Christus-Kurs habe ich endlich verstanden, wie ich ein fruchtbares Leben in und durch Christus leben kann, auch wenn ich nicht perfekt bin. Also immer, wenn ihr das Wort Ich hört, dann geht es wirklich um dich. Gott sollte ersetzen, sondern es geht um dich, du, wo in der Nachfolge hineinstehst, mit Gott. Dass es auch gerade vorneweg klar ist. Unser Motto, unsere Grundlage oder Slogan, wie wir es auch wollen, ich habe das in der Predigt, die ich hatte, auch schon erwähnt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und wie der Kontext von dem Bibelvers, ist auch der Kontext von dem Kurs in Wiedergeborene. Das ist im Kontext von den Pharisäern gesagt worden. Leute, die aufrichtig Jesus geliebt haben und Jesus mit aller Kraft nachgefolgt sind. Aber es sind Leute gewesen, die sind auch verblendet gewesen. Ganz klar. Habe ich zu mir gesagt, wir sind alle verblendet? Natürlich nicht. Aber wir haben auch unsere Blindspots oder unsere Sachen, die wir nicht sehen. Nur schon die Sachen, die wir kämpfen damit, wo wir selber nicht siegreich sind im Leben. Ja, wie ist es denn? Ist ein Christ wegen dem kein Christ? Oder hat das Leben als Christ denen keinen Wert? Oder ist das Leben als Christ wirklich nur das Krampfen und das möglichst perfekt wollen sein? Die Wahrheit macht uns frei und nichts anderes. Auch der Kurs macht euch nicht frei. Es ist und bleibt die Wahrheit. Das ist unsere Grundhaltung. In der ersten Lektion geht es um die Frage, woher komme ich? Und hinter dieser Frage, woher komme ich, steht eigentlich auch die Frage, wer bin ich eigentlich? Das scheint eine einfache Frage zu sein. Aber wir werden sehen, dass diese Frage eine schwierige Frage ist. Wenn ich mich vorstelle, Etwas vom Ersten, was man macht, ist immer den Namen geben. Das ist ja klar, oder? Aber beschreibt das, wer ich bin. Ich kann euch sagen, was ich mache. Ich kann euch sagen, dass ich Elektriker gelernt habe, also ein Handwerker bin von Beruf. Dass ich nachher eine Bibelschule gemacht habe, Predigersausbildung, aber nicht in der Schweiz, in den USA. Für die einen ein Nachteil, für mich hat es geholfen. Aber all das beschreibt nicht wirklich mich. Es sagt etwas aus über das, was ich mache. Wer bin ich? Etwa 1,70 gross, vielleicht ein bisschen mehr. Übergewichtig. Aber auch das hat nur meine Form oder meine Erscheinungsform beschrieben. Wenn wir würden den Arm abnehmen, ein Bein abnehmen, würden wir mich irgendwo finden? Würden wir mich erkennen? Tatsache ist, ihr könnt mich zerstückeln, wie ihr wollt. Ihr würdet mich nicht finden. Und dennoch, das Ich, das lebt irgendwo in dem Körper innen, oder? Soweit sind wir alle einverstanden. Wer ich wirklich bin, ist nicht wirklich zu definieren durch meinen Körper, ist aber auch nicht zu definieren durch das, was ich besitze und auch nicht durch das, was ich kann. Wer ich bin, hat viel mehr damit zu tun, wer mich geschaffen hat und was er für Ideen hat über mich. Die Bibel sagt, wir sagen, erschaffen nach seinem Bild, nach Gottes Bild sind wir erschaffen. Daher beurteilen wir jetzt niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben, sagt der Paulus im Korinther 5, Vers 16. Wenn wir im Wesen geistlich sind und nicht nur Macht, ist nicht sichtbar. Das lebt in dem Körper drin. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. 2. Korinther 4, 18. Und das werde ich einmal zusammenfassen und euch ganz kurz mit einer Grafik etwas einfach aufzeichnen, was uns allen bekannt ist, aber dabei zwei, drei Sachen wesentliche herausstellen. Das hier bin ich. Der Kreis soll den Körper darstellen. Im 1. Mose, dass Gott als König der Schöpfung ein Stückchen Dreck genommen hat, den geformt hat und in den Dreck hier seinen Atem geblasen hat. Aus dem aus ist der Körper entstanden, wie motorisiert oder belebt vielmehr. Aber das, was in dem Körper lebt, ist eben ein Teil von dem Körper. Wir nennen das Seele. Ein Teil vom Körper. Gottes Idee war, dass die Seele, die inwendig als ein Teil von dem Körper harmoniert. Und jetzt kommt etwas Drittes. Das ist der Geist. Es gibt Modelle, die sehen Seele und Geist als eins. Wir brauchen das Modell, das in drei aufgegliedert ist, einfach damit wir besser nachvollziehen können, was damit gemeint ist. Und wie das Gefüge da, wo letztendlich soll ein Mensch darstellen, da seht ihr meine hervorragende Zeichnungskünste. Ein bisschen plump. Aber das sind wir. Was wir sehen, ist Körper. Aber all das, was der Körper darstellt, repräsentiert nicht das, wo wir wirklich sind. Das, wo wir wirklich sind, ist inwendig in dem Körper verborgen. Wir nennen das Seele und Geist. Das ist das, wo ewig bleibt, wie wir vorhin gehört haben. Das ist das, wo Gott auch geplant hat. Jetzt haben wir aber ein Problem. Das wissen wir alle. Wer von euch kennt jemanden, der Krebs hat? Viele, hä? Vielleicht sind sogar ein paar selber betroffen von dem Krebs. Ein Krebs ist ein unheimliches Geschwür. Und man kann es bis auf den heutigen Tag nicht wirklich besiegen. Jemand, der Krebs hat, kann sich behandeln lassen. Und vielfach hört man, dass es gut ist, vielleicht sogar für einige Jahre. Und irgendwann schlägt der Krebs zurück. Muss nicht immer so sein, aber oft hört man das ja. Ein Krebs ist ein Geschwür, das alles zerfrisst. Wenn jemand mit Krebs behaftet ist, ist das eine schlimme Diagnose, was den Körper anbetrifft. Das heisst, dass das Ende vielleicht näher ist oder viel wirklicher wird, als wir, die gesund sind und einfach in den Tag einleben. Ich brauche das in einem gewissen Sinn als ein Bild. Denn wir Menschen, wir haben ein unheimliches Geschwür. Jeder Mensch hat ein Geschwür. Das Geschwür ist so schlimm, dass wir an dem Geschwür zu leiden haben. Es plagt uns jeden Tag. Und das Verrückte ist, an dem Geschwür gibt es wirklich nicht eine Lösung, solange wir hier auf Erden leben. Das ist aber nicht das Ende der Geschichte. Das Ende der Geschichte oder die Realität mit dem Geschwür ist, dass es eine Lösung gibt. Aber die Lösung ist nicht eine Lösung, die das Geschwür uns wegnimmt hier auf der Erde, sondern die Lösung besteht darin, dass wir mit Sicherheit auf eine bessere Zukunft hoffen können. Und ihr merkt, ich rede hier von der Sünde. Die Sünde ist das Geschwür, wo wir alle damit zu kämpfen haben. Die Sünde ist das Geschwür, wo wir alle damit zu tun haben und nicht wirklich können besiegen oder können lösen. Ich rede in gefährlicher Sprache. Aber genau das ist doch der Clinch, den wir Christen haben. Geschaffen von Gott mit Körper, Seele und Geist. Gottes Idee war, dass der Körper und die Seele als Harmonie lebt. Gottes Idee war, dass aber auch die Seele und der Geist eine Einheit ist. Also nicht nur körperlich lebendig, sondern auch seelisch lebendig. Das war Gottes ursprüngliche Idee. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Erfahren wir auch in diesem Bericht aus der Bibel. Aber was ist passiert? Für die, die Bibel dabei haben, wenn ihr die Geschichte kennt, dann gut, 1. Mose Kapitel 3. Dort erfahren wir, dass die Schlange bereits existiert hat im Paradies. Dono aber musste rumkriechen auf dem Bauch. Aber es heisst, sie sei listiger gewesen als alle Tiere, die es gegeben hat. Der Mensch, nach Gottes Plan, ist in ein absolutes Paradies gesteckt worden. Er hat alles gehabt. Nichts, aber gar nichts hat dem Mensch gefehlt. Nichts hat ihm gefehlt. Er war angenommen gewesen bei Gott, er war sicher gewesen bei Gott und er hatte Bedeutung gehabt. Was war ein Mensch seine Bedeutung gewesen? Er hat eine Aufgabe bekommen. Was war die Aufgabe, die der Mensch bekommen hat von Gott? Er soll die Erde bebauen. Er soll die Erde sich untertan machen und er soll fruchtbar sein. Das ist die Aufgabe, die er bekommen hat. Und das ist ziemlich eine Aufgabe. So hat er zum Beispiel allen Tieren müssen einen Namen geben. Und wir wissen, dass es heute schon viel weniger Tierarten gibt, wie ursprünglich, oder? Hast du dir das schon mal überlegt, dass du selber, wenn du jedem Tier einen Namen müsstest geben? Also, das ist eine rechte Herausforderung. So einfach ist das nicht. Also Gott hat ihn in ein perfektes Setting eingestellt. Aber Gott hat ihm auch eine klare Weisung gegeben. Alles, was ich geschaffen habe, alle Bäume, alle Sträucher, alles ist da für dich zum Essen. Von allem darfst du nehmen, so viel du willst. Aber nur von dem einen Baum oder von diesen zwei Bäumen darfst du nicht essen. Der Baum zwischen der Erkenntnis von Gut und Böse. Und das ist genau die Geschichte, die hier steht. 1. Mose Kapitel 3. Die Schlange war das listigste von allen Tieren, die Gott, der Herr, erschaffen hat. Hat Gott wirklich gefragt, fragte sie die Frau, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft. Was heißt das nur schon? Der Teufel hat direkten Zugang gehabt zu den Menschen. Zu den ersten Menschen, die Gott geschaffen hat. Der Teufel war gegenwärtig. Und der Teufel als listiges Viech, da schon als Widersacher zu Gott, ist ein Mensch hin und hat da, was er tun kann. Hinterhältig sein, verführen. Mit einer List, wo Christen manchmal auch reingehen. Und genau das ist passiert mit Adam und mit Eva, mit beiden, nicht nur mit der Frau. Selbstverständlich dürfen wir sie es, entgegnete die Frau der Schlange. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht, ja berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Sie haben ganz klar gewusst, um was es geht. Und sie haben ursprünglich nicht können anfangen mit dem Teufel seiner Intervention. Aber seine List geht eben weiter. Ihr werdet nicht sterben. Vers 4. Zischte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Und jetzt hat er die Aufmerksamkeit von der Frau verwünscht. Wie hat er die verwünscht? Ihr werdet sein wie Gott. Gott weiß ganz genau, dass er nicht sterben werdet, Zeit später. Aber ihr werdet sein wie Gott. Und was heißt das da im Kontext, sein wie Gott? Ihr werdet den Unterschied zwischen Gut und Bös kennen. Bis zu dem Zeitpunkt haben sie das nicht gekannt. Bis zu dem Zeitpunkt war alles in Butter mit dem Menschen. Alles war perfekt. Nicht einmal lesen wir von einem Problem, ob psychisch oder irgendwelchen Problem in dem Garten Eden. Die Frau sah, Vers 6, die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend und sie würden klug machen, Ausrufezeichen in meiner Bibel. Also nahm sie eine Frucht bis hinein und gab ihrem Mann davon. Da aß auch er von der Frucht. Also wir Männer kommen da nicht weg, unbescholten. Wir hätten da können sagen, stopp, oder? Aber so oft sind wir eben nur ruhig, denken nicht viel und handeln nur. Das ist jetzt interpretiert. In diesem Augenblick wurden den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschürze. Was Gott da geschaffen hat, ist etwas Einmaliges. Aber Gott hat das da schon geschaffen mit einem klaren Ziel. Der Mensch hat einen freien Willen. Der Mensch hat das Recht darauf, selber zu entscheiden, was er will. Das ist auch bis heute so. Aber weil der Mensch sich entschieden hat, er will so klug sein wie Gott, hat er heute das Problem, das er vorhin gehabt hat. Heute wissen wir alle das Gute und das Böse, vor allem das Böse. Das ist eine Erkenntnis, die hat Gott uns vorenthalten wollen. Hat uns damit schützen, dass wir sie nicht haben. Aber seit Adam und Eva kommen wir alle mit dieser Erkenntnis von Gut und Böse auf die Welt. Und das ist ein Geschwür. Ich nenne es jetzt einfach mal ein Geschwür. Das ist ein Geschwür, mit dem sind wir tagtäglich betroffen und wir haben nicht wirklich eine Lösung dafür. Das ursprüngliche Leben, wie Gott sich das gedacht hat, dass der Mensch in Sicherheit, ja, so mal reinklicken, dass der Mensch Bedeutung hat, dass er eine Existenzberechtigung hat. Das sehen wir im 1. Mose 1, 28, dort, wo Gott ihm eben den Auftrag gegeben hat, er soll fruchtbar sein und die Erde sich bebauen. Dass der Mensch Sicherheit hat, dass alle seine Bedürfnisse gestillt gsi sind. Gott hat ihm alles gegeben, was er braucht. Er hat sich um nichts müssen kümmern, was die Früchte anbetroffen hat. Er hat nur müssen herrschen darüber, aber es ist ihm alles gegeben. Der Mensch ist absolut sicher gsi. Und das Dritte, er ist angenommen gsi. Der Mensch, der Mann, der allen Tieren müssen nehmen gehen, gemerkt, das ist wunderbar und schön, aber es ist kein da, wo mir ähnelt. Gott hat ihn ernst genommen. Und sie hat ihn in den Schlaf versetzt und hat ihm ein Wesen gemacht, das ihm entsprochen hat, die Männin, die Frau. Genau aus der Rippe vom Mann. So viel Bedeutung hat er gehabt bei Gott, so viel Annahme hat er erlebt. Und die Frau, die zwei, Mann und Frau, ist eins geworden. Mann und Frau. Und formt eine Einheit, die Gott gewollt hat, Gott Freude daran hat und wo der Mensch voll und ganz angenommen ist und voll und ganz kann aufgehen. Das ist enorm, wie Gott das alles geschaffen hat. Es geht mir nur darum, uns das nochmal in Erinnerung zu rufen. Die erste Aufgabe. Ich gebe euch 2 Minuten Zeit, tauscht euch mit eurem Nachbarn aus über diese Frage. Stellt ihr einen Alltag von Adam und Eva vor, vor dem Sündenfall. Wie unterscheidet er sich von deinem Leben heute? Und das Zweite, worüber haben sich Adam und Eva wohl Gedanken gemacht, wenn sie abends, ich kann jetzt ja nicht sagen, ins Bett sind, sich eingelegt haben? Das war sicher mal ein bisschen etwas anderes gewesen, sich über so etwas Gedanken zu machen und vor allem sich auch bewusst werden, wo wir heute eigentlich stehen. Wo wir doch den Namen von Gott tragen, seine Kinder sind und was da alles anders geworden ist. Das ist alles anders geworden wegen dem Plan, den der Teufel hat. Und er hat es versucht. Und etwas, was ganz wichtig ist in dieser Versuchung, hat hier damit zu tun. Mit dem Geist vom Menschen. Darum tun wir das hier so unterteilen. Wo ist Eva versucht worden unter Adam? In der Erkenntnis über Gott. Und die Beziehung, die sie mit Gott hatten, ist eine Beziehung, da sind sie ihm jeden Tag begegnet. Sie haben nicht müssen nachklopfen, sie haben nicht müssen, ich sage jetzt das ein bisschen blöd, aber sie müssen beten und sich Gott vorstellen. Sie sind Gott begegnet. Gott ist so real gewesen in dem Alltag innen. Sie haben keinerlei Bedürfnis gewesen. Alles ist gut gewesen. Es hat nichts gegeben, was sie getrennt hat. Der Teufel hat sie da in ihrem Denken innen angefochten und hat ihr Denken anfangen zu verschieben oder anfangen zu umleiten. Es heisst im Römer Kapitel 8, Vers 16, dass Gottes Geist unserem Geist Zeugnis gibt, darüber, dass wir seine Kinder sind. Es gibt offensichtlich einen Teil, den Gott hier geschaffen hat, wo wir Leben nennen, geistliches Leben, wo auch da im Geist zwischen Mensch, menschlicher Geist und Gottes Geist eine Harmonie war. Aber seit dem Sündenfall ist die Harmonie, upsla, das war der falsche, ist die Harmonie da hinüber. Und die Bibel sagt, dass der Verstand vom Mensch, wir könnten sagen, der Geist vom Mensch, verdunkelt ist. Als Folge von dieser Sünde. Und wisst ihr, was das da für Auswirkungen hat? Beziehung zu Gott ist gekappt worden. Der Teufel hat gesagt, er erwartet wahrlich nicht sterben. Hat er recht gehabt? Teils, teils. Noch fast weiter in 900 Jahren, nehmen wir mal an, ist das nicht wahr gewesen für Adam und Eva. Körperlich. Aber da, auf dieser Ebene, in der geistlichen Ebene, sind sie gestorben. Und zwar schlagartig. Hat es da einen Bruch gegeben, zu der Beziehung zu Gott. Wenn wir heute auf die Welt kommen, kommen wir genau auch so auf die Welt, dass wir einen Bruch haben zwischen Gott und dem Mensch. Darum müssen wir zuerst alle Christ werden. Wir werden nicht als Christ, kommen wir auf die Welt. Die einen früher, die anderen später, aber das ist etwas, wo wir müssen lernen damit. Also wir haben das Problem von einer verlorenen Gotteserkenntnis. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind von dem Leben, das Gott für sie hat, weit entfernt, weil sie nichts von ihm wissen wollen und ihre Herzen hart geworden sind. Der Begriff Herz kann man sehr gut auch als Seele brauchen, da ganz einfach gesprochen. Das da, der inwendige Teil von uns Menschen, das, was uns wirklich ausmacht, ist gegenüber Gott hart geworden, steril geworden oder taub geworden. Uns fehlt die natürliche Beziehung. Es ist auch interessant, heute, wenn wir über Gott reden, Gott kennen, ist das meistens eine Verstandessache.
Wir sind darauf aus, richtige Glaubensbekenntnis abzulegen und meinen, das sei dann das Leben. Aber weit gefehlt. Das ist nur eine Erkenntnis, die wir haben. Heisst aber noch nicht, dass wir mit Gott wirklich eine Beziehung haben, so wie Adam und Eva mit Gott hatten. Das sind zweierlei Strümpfe. Und das merkt man genau dann, wenn Probleme kommen, wie man die Probleme auch bearbeiten kann. Wie real Gott im eigenen Leben ist. Ein Volk von diesen negativen Gefühlen ist ein Haufen von negativen Gefühlen. Ja, Gefühl. Kurz nach dem Sündenfall hören wir vom Adam und von der Eva, dass sie sich verstecken. Wieso? Angst. Das erste Mal hören wir von Angst in der Bibel. Also direkte Folge von der Sünde, von dem Geschwür. Wieso auf einmal Angst? Auf einmal werden von der Sicherheit, die sie hatten, auf einmal Bedürfnis. Vorher hatten sie kein Bedürfnis gehabt, nach Liebe, nach Annahme, das war alles da gewesen. Aber auf einmal ist Angst und Furcht ein Thema gewesen für sie. Oder wie ist es mit Schuld und Scham? Die haben doch keine Schuld und keine Scham gekannt. Es war nichts da gewesen, wo sie sich schuldig gefühlt haben dafür. Ist keine Schuld da gewesen, ist alles gut gewesen, darum auch keine Scham. Heute? Hallo? Das ist ein riesiges Problem. Ein riesiges Problem. Jeder, der klein in der Seelsorge tätig ist, hat mit dem zu tun. Oder wie ist es mit Ablehnung? Jeder von uns will angenommen sein. Jeder von uns kämpft darum. Und meistens läuft das heute über den Körper. Oder? Jeder muss hübsch sein. Jeder muss irgendwie fit sein. Jeder muss schlank sein. Alles so Zeug hat alles mit Annahme zu tun. Oder mit Ablehnung. Wie ist es mit Macht? Der Mensch ist grundsätzlich machtlos heute. Er kommt auf die Welt und ist von dem Geschwür betroffen und weiss weder ein noch aus. Und versucht dies und eins, das werden wir dann noch sehen, um das Problem für sich zu lösen. Aber letztendlich ist der Mensch absolut machtlos. Auf sich selber gestellt. Und das Letzte sind Wut und Depressionen. Ein riesiges Problem. Da kannst du Christ sein, was du willst, und kannst mit Wut konfrontiert sein. Wenn dich jemand dermassen ärgert und du ein bisschen ein Temperament hast, Wut ist auch für Christen ein Thema. Oder Depression. Ein grosser Teil von dem Menschen heute leidet an Depressionen. Und zwar so heftig, dass sie als Hauptkrankheit gilt, oder eine von den Hauptkrankheiten. Wir alle wissen ja, oder? Krankenkassen steigen jedes Jahr praktisch. Das ist enorm. Wo hat das ein Ende? Aber alles gipfelt da drin wegen dem Geschwür. Alles Folgen von dem Geschwür, dass wir das Leben, die Beziehung mit Gott verloren haben. Das ist krass. Jetzt eine Frage für dich, da musst du nicht austauschen. Aber gib dir eine Minute Zeit, um das zu reflektieren. Welches von diesen Gefühlen, Furcht, Angst, Schuld, Scham, Depression, Wut, Machtlosigkeit oder Ablehnung, kennst du in deinem eigenen Leben? Du musst es nicht mitteilen, außer du willst. Gibt es bestimmte Ereignisse in deinem Leben, die dazu beigetragen haben, dass du heute so empfindest? Und wohlverstanden, du bist nicht in einem Psychologieseminar. Aber es geht um den Teil. Und der Teil hat mit Glauben sehr viel zu tun. Der Gott ist der Schöpfer von unserer Seele. Der Gott ist der Schöpfer von unseren Gedanken, von unseren Gefühlen und Emotionen. Er hat ganz andere Gedanken als mit denen, wo wir da gerade konfrontiert sind. Und darum hat Gott auch eine Antwort darauf. Aber wir müssen lernen, die Wahrheit zu erkennen, bevor wir einfach irgendwelche Ideen aufsetzen. Jetzt, was macht der Mensch, um dem Problem zu begegnen? Mit Mensch meine ich Der natürliche Mensch, der getrennt ist von Gott, wo Gott nicht kennt, was macht er, um das Problem zu bekämpfen? Denn er hat das Problem auch. Etwas, wo, ob du Atheist bist oder was auch immer, du kannst Gott verleugnen, wie du willst. Aber irgendwie geht es doch immer um Gott. Du kannst nur so sehr gegen Gott auflehnen, aber das Bedürfnis nach Annahme, Sicherheit und Bedeutung hat jeder Mensch, weil wir sind nun mal geschaffen von Gott. Der Mensch probiert durch einen Haufen, wir nennen das falsche Gleichungen, all das, was er da verloren hat, wieder wettzumachen. Ich habe die Menschen bei ihrem täglichen Tun beobachtet. Es ist alles sinnlos und gleich dem Versuch, den Wind einzufangen. Prediger 1,14. Der weiseste Schema für uns Christen, oder? Hat das studiert und kommt zum Schluss, alles, was wir tun hier auf Erden, unter der Sonne, ist für nichts. Bringt uns nicht dorthin, wo wir wirklich hinwollen. Zur Zufriedenheit, zur Geborgenheit und zur Sicherheit. Und die Gleichungen heissen, eine tolle äußere Erscheinung und Bewunderung soll uns Annahme geben. Darum krampfen wir uns ab. In jeder Art und Weise. Ob das mit Make-up oder mit Studien sind. Es geht immer darum, eine tolle äußere Erscheinung zu haben und Bewunderung zu finden. Eine hohe soziale Stellung und Geld und Anerkennung soll uns Sicherheit bringen. Lang haben wir Schweizer das geglaubt. Hast du mal einen Job gehabt, bist du sicher gewesen bis ans Lebensende. Und auf einmal sind auch wir dafür betroffen, dass du mit 60 noch geführt wirst. Oder mit 50 und findest keinen Job mehr. Nichts mehr mit einer hohen sozialen Stellung um Geld und Anerkennung. Und wir Christen sind hier davon nicht gefeit, weil wir vom Natürlichen her auch so funktionieren und operieren. Es ist natürlich wegen dem Geschwür. Oder wie ist das mit dieser starken Leistung und Erfolg? Soll es bedeutungsvoll machen? Und das wissen wir doch alle, das geht durch alle unsere Reihen da durch. Einer, der auftreten kann, einer, der etwas bieten kann, der Erfolg vorweisen kann, der wird ganz anders angeschaut als einer, der ein Versager ist. Das ist einfach ein Wort. Wir haben hier ein Problem. Und wir streben nach diesen Sachen, ob wir es wollen oder nicht. Eine andere Art und Weise, wie wir probieren, jetzt gerade wieder mehr Christen, oft probieren, die Bedeutung, Annahme und Sicherheit im Glauben zu finden, ist gemäss dem Galater Kapitel 3. Ja, ich gehe mal durch die Sachen durch und dann lesen wir die Bibelstelle dazu. Wir können das Gesetz von Gott nicht erfüllen. Das ist das Problem, das wir haben mit dem Gesetz als solches. Und das ist nicht meine Idee. Von dem redet Paulus ausführlich und im Galaterbrief dann im Speziellen, wir kommen darauf zurück. Das Gesetz, weil es der Mensch hat probiert zu erfüllen, weil er nicht erkannt hat, wieso das Gesetz da ist, ein Mensch zum Fluch geworden. Ein Fluch ist etwas, das dich runterzieht. Ein Fluch ist etwas, das dir nicht zum Segen gereicht. Es ist etwas, das dir nicht gut tut. Das Gesetz hätte uns auf Christus sollen hinweisen. Hätte sollen, aber hätte nicht. Wir lesen Galater, Kapitel 3, Vers, ich lese mal ab 9. Deshalb werden alle, die aus dem Glauben an Christus leben, an demselben Segen Anteil haben, den Abraham durch seinen Glauben empfangen hat. Wer dagegen auf das Gesetz vertraut, um vor Gott gerecht zu werden, steht unter einem Fluch. In der Schrift heißt es, verflucht ist jeder, der nicht alle Gebote beobachtet und befolgt, die im Buch des Gesetzes geschrieben stehen. Das heißt, wenn das Gesetz für dich der Inhalt vom Glauben ist, dann musst du alle Gesetze können erfüllen. Nicht nur ein Teil. Und genau das ist das Problem. Keiner von uns kann da. Niemand kann da. Aber dennoch ist das Gesetz nicht die Erfüllung. Ich lese weiter, Vers 11. Deshalb ist klar, dass niemand je durch das Gesetz vor Gott gerecht gesprochen wird. Denn die Schrift sagt, durch den Glauben hat ein gerechter Leben. durch den Glauben. Das wissen wir alle. Dagegen sagt die Schrift über den Weg des Gesetzes, wenn du durch das Gesetz Leben finden willst, musst du alle Gebote des Gesetzes erfüllen. Doch Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes gerettet. Am Kreuz nahm er den Fluch auf sich. Denn in der Schrift heißt es, verflucht ist jeder, der an einem Holz hängt. Durch die Tat von Jesus Christus hat Gott allen Völkern den Segen geschenkt, den er Abraham zugesagt hatte. So empfangen wir den Heiligen Geist durch den Glauben, wie Gott es versprochen hat. Also selbst wir Christen haben das Problem, wenn wir probieren, durch gute Werke, sprich durch das Befolgen von dem Gesetz, Bedeutung, Annahme und Sicherheit zu finden. Es ist dort drinnen nichts zu finden, als alleine in der Beziehung zu Christus. Führt uns zu der Frage, wieso ist Jesus eigentlich auf die Welt gekommen? Wieso hat es Jesus gebraucht? Nun, Jesus hat es gebraucht, um uns zu erlösen. Erlösung zu schenken, es ist eine gute Nachricht. Aber die Erlösung ist nur ein Teil und auf den will ich im Moment nicht weiter eingehen, sondern auf den zweiten Teil, wo aus dieser Erlösung heraus entsteht, wo Gott auch gebracht hat, ist nämlich Leben. Leben ist nicht das Gleiche wie Erlösung. Erlösung heisst, ich bin freigesetzt. Leben heisst, ich bin in Bewegung. Ich bin unterwegs mit Gott. Genauso wie Adam und Eva mit Gott unterwegs gewesen sind. Das ist das Ziel der Erlösung. Nicht nur immer darum kämpfen, bin ich erlöst, bin ich nicht erlöst. Der Paulus nennt es im Hebräerbrief Milch. Feste Nahrung ist Leben. Mit Christus. Das ist das Ziel der Erlösung. Im Anfang war das Wort, in ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Nur, dass man uns das mal klar werden. Johannes 1, Vers 14. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. All das setzt natürlich die Erlösung voraus, ist klar, aber dann nach der Erlösung kommt Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Was Adam und Eva verloren haben, ist Leben. Der Bruch mit Gott, der geistliche Tod. Leben haben sie verloren. Jesus ist gekommen, um uns genau da Leben wieder zurückzubringen. Leben. Geistliches Leben ist neu, erfrischend und wohltuend. Es ist für alle und gerade jetzt verfügbar. Und eigentlich ist das eine Eigenschaft, die uns Christen auch auszeichnen sollte, dass wir leben. Es wird noch deutlicher im Zusammenhang, was denn das genau heisst. Geistliches Leben bedeutet, angenommen sein, sicher sein und bedeutungsvoll sein. Das ist da, was Adam und Eva ausgezeichnet hat. Und das ist ja da, wo Gott uns wieder geben will. Das ist eine von diesen Grundwahrheiten, die ganz wichtig zu verstehen ist. Denn es heisst, im 1. Johannes 5, 12, wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Und nur so als Seitenhinweis, nicht das Gesetz, hat das Leben. Im Verständnis, das Leben aus der Erlösung herauskommt, in der Erfüllung vom Gesetz. Aber nicht wir sind die Erfüllung vom Gesetz, Christus ist es. Das Gesetz war ein Hinweis auf das Leben, auf Gott. Und das hat ein Christ verstanden. Nimmt die Vergebung von Jesus an und lebt mit Christus und kommt so in die Fülle mit Christus. Und bleibt nicht an dem Gesetz hängen. Noch einmal, das wird noch deutlicher dann. Entschuldigung, das ist noch nicht da. Ich möchte eine kleine Abschlussübung machen. Und möchte, dass jeder so ein Kärtchen nimmt. Könnt ihr das weitergeben? Und einfach, soll sich jeder eins nehmen. Um uns bewusst zu werden, was Leben heisst, wenn wir uns auch mit den Aussagen, die Gott über uns macht, identifizieren. Jetzt, da drinnen heisst es immer wieder mal ich. Und da geht es nicht darum, dass der Mensch gross wird, sondern dass in uns innen Christus gross wird. Aber das kann er nur, wenn wir uns identifizieren mit Gott. Es sind auf dem Kärtchen 33 Bibelaussagen über uns, wer wir als Gottes Kind sind. Wenn ich das nicht kann annehmen, wenn ich mich damit nicht kann identifizieren, wie will die Wahrheit je ein Teil werden von mir? Also, es geht mir nur darum, bei dem Ich geht es nicht darum, dass du gross wirst, aber dass du unter der Herrschaft von Gott klare Bestimmung, Bedeutung und Annahme hast. Und so unbedeutend das Kärtchen ist, aber es gibt sehr viele Leute, die leben damit tagtäglich, gerade dann, wenn sie wirklich angefochten sind, in ihrer Seele, ihrem Geist. Als Bild, das wäre etwas, was man wie als Schutz können brauchen im Kampf gegen den Teufel, der uns versuchen will. Du bist nichts wert. Schau mal, jetzt hast du wieder versagt. Gott kann dich gar nicht gern haben. Das sind alles Lügen, die vom Teufel kommen. Was halten wir dem Teufel entgegen? Stopp, mir ist vergeben. Das, was du mir da aufhalsen willst, das Geschwür, das ist besiegt. Mit dem habe ich keine Sache mehr. Ich bin ein Kind Gottes und weil ich ein Kind Gottes bin, weiss ich, dass ich wertvoll bin. Nur wenn ich wertvoll bin, werden wir in der nächsten Lektion sehen, komme ich auch ein neues Verständnis über mich selber über und es gibt mir den Boden für ganz neues Handeln. Darum möchte ich euch bitten, dass wir alle aufstehen und miteinander das laut lesen. Wer will, das muss niemand. Aber ich möchte euch einladen dazu. Stehen wir doch auf. Und wir lesen das ohne Bibelstelle. Es geht ja nur darum, dass wir das einmal hören und dass wir das verdauen und annehmen. Bibelstellen sind ja da, wenn ihr es nachschlagen wollt, im Fall sie Zweifel haben, dass das da steht. Also, miteinander. Ich bin Gottes Kind. Ich bin Gottes Freund. Ich bin gerechtfertigt. Ich bin eins mit dem Herrn, ein Geist. Ich bin freigekauft und gehöre nun zu Gott. Ich bin ein Glied am Leib von Jesus Christus. Ich bin ein Heiliger. Ich bin als Gottes Kind adoptiert. Ich habe durch den Heiligen Geist direkten Zugang zu Gott. Ich bin erlöst und mir ist vergeben. Ich habe Anteil an der Fülle von Christus. Ich bin für immer frei von aller Verdammnis. Ich bin gewiss, dass alles zu meinem Besten dient. Ich werde von Gott nicht mehr verurteilt. Ich kann nicht von Gottes Liebe getrennt werden. Ich bin auf ein festes Fundament gestellt, gesalbt und in Christus versiegelt. Ich bin gewiss, dass Gott das in mir angefangene gute Werk auch zu Ende führen wird. Ich bin ein Bürger des Himmels. Ich habe ein neues Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Ich habe nicht den Geist der Angst erhalten, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich kann Barmherzigkeit und Gnade finden, wenn ich Hilfe nötig habe. Ich habe Gott zum Vater und der Böse kann mir nicht schaden. Ich bin das Salz der Erde und das Licht der Welt. Ich bin eine Rebe am Weinstock Gottes, mit Christus verbunden und befähigt, viel Frucht zu bringen. Ich bin erwählt und bestimmt, bleibende Frucht zu bringen. Ich bin ein persönlicher Zeuge für Christus. Ich bin Gottes Tempel, in welchem der Heilige Geist wohnt. Ich bin ein Botschafter der Versöhnung Gottes. Ich bin Gottes Mitarbeiter. Ich habe in Christus schon jetzt einen Platz im Himmel. Ich bin Gottes Werk. Ich kann frei und zuversichtlich zu Gott kommen. Ich vermag alles durch Christus, der mich stark macht. Ich sage da Amen. Denn so ist es. Das sind lauter Aussagen, die Gott über dich macht, die dir gelten. In diesen Aussagen, wie so oft, hat es wahrscheinlich Sachen drin gehabt, mit denen du sehr Mühe hast, die dir aufstossen, wo du emotional nicht kannst annehmen. Aber nur weil sie du emotional nicht kannst annehmen, heisst das noch nicht, dass sie nicht wahr sind. Was machen wir mit Gottes Wort? Eins ist sicher. Die Stellung, die wir haben, Gott gegenüber, wenn wir Gott als einen strengen Vater sehen, wie wir vielleicht selber einen strengen Vater gehabt haben, tut uns vieles so erscheinen lassen, wie wir über Gott denken. Aber wenn Gott sagt, dass er ein liebender Vater ist, wenn Gott sagt, er hätte dich gern, wenn Gott sagt, er hätte vergeben, wenn Gott sagt, du bist ein Heiliger, und darauf kommen wir dann noch in der nächsten Lektion, dann ist es an mir, das zu glauben oder zu sagen, nein, das kann ich nicht wahrhaben. Ich glaube es nicht. Aber das sind Gottes Aussagen. Und das ist wirklich ein heikler Punkt. Und vieles hängt hier davon ab, wie ich Gott sehe. Wie ich Gott sehe. Der Glaube ist nämlich auch etwas, das von dir eine entscheidende Rolle abverlangt. Eine Entscheidung, das anzunehmen, was Gott sagt. Dass Gottes Realität für dich deine Realität ist. Und nicht umgekehrt. So kommen wir zur nächsten Frage. Eigentlich Lektion 2. Und die hat mit der Frage zu tun, wer bin ich denn jetzt in Christus? Da haben wir gelernt, woher wir kommen, wer wir sind. Und haben gesehen, dass der Mensch eigentlich einen wirklichen Zwiespalt hat. Er entspricht nicht mehr in erster Linie dem, was Gott geplant hat, wegen dieser Suche. Und er sucht seinen Weg zurück zu dieser Bestimmung. Der Mensch ohne Gott, auf seine eigene Art und Weise, durch einen Haufen Gleichungen. Der Christ, den Gott kennt, sehr oft durch Arbeit, durch Leistung, indem er Gott gefallen will. Aber das kannst du nicht. Tatsächlich ist, du gefallst Gott schon lang. Von dem Moment an, als er sich für dich entschieden hat, gefallst du ihm schon. Du musst dich nicht abrackern, Gott zu gefallen. Und du kannst es auch nicht, weil du kannst nichts. Nichts. Und noch einmal, nichts so machen, dass Gott nur Gefallen daran hätte. Und ich weiss es einfach aus der Erfahrung heraus, persönlich, aber wie einem unterwegs sind mit so vielen Menschen heute, das hockt noch tief in uns drin. Und wenn das wirklich etwas ist, was tief in meiner Seele innen hockt, in meinem inwendigen Mensch, dann habe ich ein Problem. Dann habe ich ein Problem. Dann kann ich nämlich mit Aussagen, die Gott macht, nicht wirklich etwas anfangen. Und wo habe ich denn Kraft? Gottes. Die Wahrheit macht es frei. Aber wenn ich die Wahrheit nicht zulasse, ist es auch schwer, wirklich frei zu werden. Also wer bin ich? Kommen wir nochmal zurück auf die Frage, was definiert mich? Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Ja, alles neu wurde. Als ich Christ wurde, habe ich nachher immer noch die gleichen Eigenschaften gehabt wie vorhin. Was ist denn auch bitte sehr alles neu geworden? Es gilt offensichtlich zu unterscheiden zwischen dem inwendigen Mensch und dem auswendigen Mensch. Denen Sachen, die wir von Natur aus gelernt haben, durch die Seuche, die uns verformt hat und kaputt gemacht hat und entfernt hat von Gott, gilt es jetzt neu zu erkennen, wenn wir denn in Christus sind, wenn wir Christen sind. Das kannst du nicht ändern. Du kannst die Sünde, die Seuche, nicht besiegen. Du kannst lediglich das Versprechen annehmen von Gott, dass er dich erlöst hat, und du jetzt als Erlöste, ich sage jetzt ja für ein Schlusszeichen, mit dieser Seuche lebst. Früher gehörte dir selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Wir gehören zum Licht, wir gehören zu Gott, weil wir mit ihm verbunden sind, weil wir wieder Gemeinschaft haben mit Gott. Nichts von Leistung und nichts von Gesetz. verbunden sein mit Gott, ist der Schlüssel. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Das Problem an dem Ganzen ist, dass das Reich, in dem Gott regiert, nicht das irdische Reich ist, nicht körperorientiert ist, sondern eben ein geistiges Reich ist. Und wie das so ist, wir leben auf fremdem Territorium. Wir leben nicht daheim im Himmel. Wir leben hier auf Erden. In einem unfreundlichen Umfeld. In dem Zeug herrscht. Aber unsere Bestimmung ist himmelorientiert, aber wir leben hier. Und das ist Gottes Idee. Und darum kommen wir zu dem schwierigen Begriff, den vielleicht für die einen oder anderen vielleicht hier vorhin Mühe gehabt haben. Ich bin ein Heiliger. Wir alle kennen den Ausdruck, ich bin ein heiliger Gott von der Bibel, oder? Was habt ihr euch schon mal überlegt, was das wirklich heisst? Zu dieser Zeit, also nach dem Sündenfall, wo Gott interveniert hat und sich ein Volk berufen hat, hat er sich offenbart dem Abraham als der heilige Gott und dem Volk Israel. Es hat Millionen von Göttern gegeben. Er hat mit dem Ausdruck, ich bin ein heiliger Gott, will er zeigen, es gibt nur einen, der echt ist und der wahr ist. Heilig heisst vom Urtext her herausgerufen, abgesondert. Heilig hat mit Leistung gar nichts zu tun. Und wenn Gott sagt, wir sagen Heilige, über 200 Mal im Neuen Testament werden die Gläubigen, egal wie alt sie waren, wie lange sie schon im Glauben waren, als Heilige angesprochen. An die Heiligen zu Ephesus zum Beispiel. Ich will das nur sagen, wir sind rausgerufen, wir sind abgesondert. Ja, von was denn? Ja, eben genau von da. Von der Welt und ihrem System. Wir gehören jetzt Gott. Und das macht uns zu Heiligen. Und darum, ja, du magst ein begnadigter Sünder sein, aber du bist kein Sünder mehr. Denn genau das macht dich zu einem Heiligen. Das ist die frömmste Antwort, die man geben kann auf die Frage, ja, ich bin ein begnadigter Sünder. Ja, wenn du begnadigt bist, dann bist du kein Sünder mehr. Dann bist du erlöst. Und Gott hat dich von dem Reich, von dieser Welt, rausgenommen in sein Reich. Und du hast eine neue Bestimmung bekommen. Wahrscheinlich haben wir einige unter uns, die sind irgendwie in einer Kaderposition, oder? Das bist nicht von Anfang an gewesen. Aus irgendeinem Grund, weil du vielleicht einen Kurs gemacht hast oder sonst eine Verantwortung bekommen hast, hast du auf einmal deine Stellung geändert. Von einem einfachen Mitarbeiter hin zu einem, der Verantwortung trägt. Du hast deine Stellung gewechselt. Da geht es um genau das Gleiche. Dass du deine Stellung wechselst hin zu dem, was Gott über dich sagt. Wenn du dich als Sünder siehst, ja, dann bist du in Tat und Wahrheit immer nur ein Sünder. Und was macht ein Sünder? Er sündigt. Nicht zum sagen, dass ein Gläubiger nicht sündigt. Aber wie man umgeht damit, hat sehr viel zu tun, welche Stellung dass ich einnehme. Wenn ein Christ sich aus Versagen, aus immer mit dem Versagen orientiert, dann kommt er nicht über das Sündigen hinweg. Wenn aber Gott sagt, deine Sünde ist dir vergeben, aber wenn du es wieder machst, dann komm zu mir. 1. Johannes 1,9. So oft, oder? Nicht nur 2-3 Mal, so oft. Wir aber zu Gott kommen, unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht. Treu, weil er es verheißen hat, gerecht, weil er uns das zugesprochen hat. Und Gott ist nicht ein Mensch, der lügt. Gottes Wort ist deutlich und klar und wahr. Und darum ist es eben eine Frage von der Stellung. Der Name, Heilig, beschreibt unsere Stellung in Christus und nicht unbedingt unsere Reife. Ja? Unsere Stellung, nicht unsere Reife. Heilig ist jeder. Selbst meine Kinder, die mit 3 oder mit 5 Jesus ihr Leben aufgenommen haben, sind sie automatisch Heilige geworden. Es hat nichts damit zu tun mit ihrem Verstand. Es hat nichts damit zu tun, was sie können tun. Es hat nur damit zu tun, dass wir eine neue Heimat gefunden haben in Christus. Sozusagen das Reich gewechselt haben. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder gewesen sind. Waren Vergangenheit. So sehr gross ist Gottes Liebe. Aber von dem Moment an, wo wir sie annehmen, ändern wir unsere Stellung. Und das muss uns wirklich mehr bewusst werden, auch gerade heute wieder, dass wir einen anderen Herrscher haben. Dass wir dienen. Dass wir die sind, die sich unterordnen müssen. Und nicht nur die sind, die bestimmen. Das ist da, wo man oft meint, mit dem Ich, oder? Aber in dem Ich geht es darum, dass wir bewusst werden, wer unser Gott ist und wem wir dienen. Eben nicht der Sünde. Selbst der jüngste Christ ist ein Heiliger. Also, ein Heiliger ist nicht nur jemandem, dem ist vergeben worden, sondern ein neuer Mensch. Und der neue Mensch, das ist da, wo wir neu lernen müssen. Das ist da, wo wir neu zur Orientierung machen in unserem Leben. Schau du dir nochmal das Kärtchen an. Damit meinen wir das Kärtchen hier. Und überleg dir, welche Aussage ist für dich besonders wertvoll? Welche Aussage ist die, die du wirklich brauchst? Welche Aussage macht dir wirklich zu schaffen, das ist die, die du brauchst? Warum bereitet es dir Mühe zu akzeptieren, dass diese Dinge wirklich auch für dich gelten? Was ist wirklich der Grund? Wenn Gott sagt, dass diese Dinge, diese Sachen wahr sind, sind sie denn nicht wirklich wahr? Es ist eine Frage von der Herrschaft. Wem will ich glauben? Ein Beispiel dazu ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Auch das wieder ein Gleichnis, das im Kontext von den Pharisäern, im Diskurs mit den Pharisäern gegeben worden ist. Und Gott macht in dem Gleichnis eins klar. Was wir immer den verlorenen Sohn nennen, ist der letztendlich, der gefundene Sohn ist, der erlöst ist. Aber der, aus lauter Selbstgerechtigkeit und aus lauter, und ich mache es richtig und ich probiere dem Vater zu gefallen und sich abkrampft, ist am Schluss der, der verloren ist. Geschichte endet zumindest so. Er ist der, der das Fest, die Einladung zum Fest nicht annimmt. Er ist der, der sich daran nervt, dass der andere, der alles gespendet hat, was falsch gemacht hat, nachher einfach soll gerecht gesprochen sein, nur weil er die Vergebung annimmt. Da müssen wir aufpassen, dass wir selber nicht zu Pharisäer werden, sondern selber uns an der Wahrheit orientieren und eben zu dem neuen Mensch werden. Ich habe ein krasses Beispiel. Ich habe hier eine Krone abgebildet, oder? Und man nennt diese auch Königskinder. Ich sage, es ist ein krasses Beispiel. Aber hört einfach einmal zu, bevor ihr urteilt. Nehmen wir an, du wärst eine Prostituierte. Man könnte ja Prostituierte sein. Eines Tages verfügt der König, dass allen Prostituierten vergeben ist. Das sind gute Nachrichten. Das heisst, der ist vergeben. Aber was macht das alles mit dir? Wenn der Erlass aussagt, dir ist vergeben, ändert das etwas über deine Betrachtungsweise, über dein Verhalten? Nicht wirklich, oder? Ja, das hat jemand gesagt, das ist ja in Ordnung, aber das macht noch nicht wirklich einen riesigen Unterschied. Was aber, wenn der Erlass auch sagt, dir ist nicht nur vergeben, sondern du bist jetzt Königin? Würde das dein Verhalten ändern? Eher ja. Genau das ist eine Realität im geistlichen Leben. Wenn du dich immer durch die Augen von dem betrachtest, was du alles falsch machst, dann orientierst du dich nur immer und sagst, ja, es ist mir wohl vergeben, aber ich habe nichts davon. Du hast keine Kraft für neue Taten. Du hast keine Kraft, das loszulassen. Und ich rede wirklich aus eigener Erfahrung. Und viel Erkenntnis aus dem Umgang mit Menschen. Wenn du aber realisierst, dass du nicht nur vergeben ist, sondern du auch ein Kind Gottes bist, eine Königin bist, ein König bist, Anführungsschlusszeichen. Wenn du realisierst, wie der verlorene Sohn, wer du in Christus wirklich bist, was für einen Wert das du hast, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Und ich bin selber einer gewesen. Ich bin Dreck gewesen. Ich bin in einem Dorf aufgewachsen von 450 Einwohnern. Meine Eltern waren so etwas von Abschaum. Meine Mutter war eine Alkoholikerin, der Vater nicht daheim und der hat sein Geld mit Sex verdient. Was meint ihr, wie die guten Christen im Dorf über uns geredet haben? Ich meine, das Christ dafür ein Schlusszeichen, oder? Ich weiss, was das heisst, Dreck zu sein. Ich habe kein gesundes Selbstvertrauen. Gar nicht. Ich konnte machen, was ich wollte. Die Lehre, die da drinnen war, die Identifikation mit dem Dreck, die war da gewesen. Die war fast gemeißelt gewesen. Bis ich erkannt habe, dass Gott über mich anders denkt. Aber dann hat das Problem erst richtig angefangen. Okay, Gott, wenn du sagst, mir ist vergeben, wieso mache ich denn alles andere noch? Ich will es doch gar nicht mehr. Das ist nämlich das Problem, das Christen haben. Ein Christ will nicht sündigen, aber er sündigt. Wieso tun wir das? Wieso? Weil wir schlecht sind. Das ist eine zu kurze Antwort. So oft sind wir im Streit, manchmal sogar mit meiner Frau, und dann reflektieren wir, was ist jetzt da genau passiert? Dann denken wir, was? Das ist der Auslöser, das ist ja unglaublich. Aber wir haben gekifelt. Würden wir sagen, he? Bei Aargauer. Und bei Basler sagen wir das, glaube ich, auch so. Wie sagen die Oberländer?
Stürmen.
Hä? Stürmen. Stürmen. Aber das machen die ja nicht, oder? Aber wir müssen eins sehen. Nicht immer ist nur der Mensch schuld am Konflikt. Der Teufel, er ist der, der das Ziel verfolgt und missbraucht uns zu dem. Und wenn wir das erkennen, kommen wir auf einen anderen Boden. Nicht sagen, wir sind gut und haben keinen Teil dort drin. Nein, im Gegenteil. Wenn wir erkennen, dass wir Gottes Sohn sind, Gottes Erbe sind, dann erkennen wir auch, welche Macht uns gegeben ist. Und da fängt unsere Verantwortung an. Ein verändertes Verhalten kommt von der Erkenntnis, dass du eine neue Person bist. Prostituierte oder Königin. Als Beispiel. Und darum ist das eben ein krasses, aber ein gutes Beispiel, finde ich. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Da sind wir alle davon betroffen. Und Tod, nochmal zusammengefasst, heisst, er kein Leben haben. Die Lösung heisst Leben. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben. Durch Christus Jesus, unseren Herr. Römer 6, Vers 23. Leben können wir selber nicht produzieren. Wir können bloß unser Alten ablegen. Und das neue Leben annehmen. Und dann gilt aber auch eine andere Herrschaft. Gilt aber auch ein anderes Gesetz. Denn die Sünde, wie wir alle wissen, die ist nicht besiegt. Die ist mächtig. Hier auf dieser Welt und unter uns Christen. Nur, dass wir uns da nicht täuschen. Denn wer sagt, er sei ohne Sünde, der täuscht sich. Und die Wahrheit ist nicht ihm. Wer von euch ist schon mal auf Amerika geflogen? Oder irgendwo ist ja gleich, he? Könnt ihr denn fliegen? Das kann niemand von euch. Ja, wie habt ihr denn das bitte schön angestellt? Ihr habt eine andere Kraft gefunden, die grösser ist als die Schwerkraft. Und dazu nehme ich mal an, habt ihr euch alle die Kraft von der Aerodynamik und vom Triebwerk zu eigen gemacht. Ihr seid in einen Flüger gestiegen. Und der Flüger hat euch sicher auf Amerika gebracht. Oder wo auch hin sonst. Genau das ist das Angebot, das Gott uns macht, das Leben heisst. Das ist grösser als die Macht der Sünde. Aber du musst einkommen in die Beziehung mit Gott. Erst wer Christus hat, hat Leben. Und noch gesagt, nur die richtigen Parolen sagen, nur die richtigen Glaubensbekenntnisse appellieren, heisst noch nicht. Eben so etwas da, dass du das Leben auch hast. Leben hast du erst dann, wenn du in der Beziehung mit Gott stehst. Und wer kann das schon beurteilen? Du. Denn Gottes Geist, Römer 8, 16, gibt deinem Geist Zeugnis, dass du Gottes Kind bist. Und jetzt sind wir wieder dort, was für ein Bild du von Gott hast. Merke dir, wie wichtig, dass du eben schon bist. Du bist wichtig. Du entscheidest letztendlich auch, was in dir innen wahr ist, was oder in wem oder in was du Raum gibst, auch in deinem Glauben. Das Heilmittel gegen den Tod heisst neues Leben. Nur das Wort zu den hoffnungslosen Christen. Gibt es die überhaupt? Ich war selber einer von denen. Oh, was habe ich geseufzt und gejammert? Bis dorthin, dass ich Gott sogar Vorwürfe gemacht habe. Aber ich bin auch in die Irre geführt worden. Von der Welt. Von Christen, die selber keine Hoffnung hatten. Hoffnungslose Christen leben die Tat und Wahrheit nicht in der Wahrheit. Denn in Christus gibt es Hoffnung. Und mag es nur so trüb sein, wie verrückt. Hoffnung gibt es immer. Ja, wir alle erleben ganz unterschiedliche Sachen. Und ich kann es manchmal auch nicht verstehen. Der Nachbar, dem geht es saumässig gut, der hat nie ein Problem. Aber andere, die haben Problem über Problem über Problem. Da kannst du schon uns fragen. Hä? Ein Hiob zum Beispiel. Menschenskind. Oder ein Jeremia in den Klagelieder. Menschenskind. Das ist wieder eine menschliche Strategie, dass man vergleicht. Ja, wenn, denn. Nein, Wort heisst Christus in mir innen. Denn niemand kann sich anders oder andauernd anders benehmen, als es sein Glaube bei sich selbst entspricht. Ich sehe jetzt viele Fragezeichen. Aber lasst euch den eingehen. Der ist wirklich wichtig. Du hast vielleicht Mühe mit dem, dass ich so viel ich sage oder du. Aber das, an dem kommst auch du nicht vorbei. Du bist doch der, der die Bibel liest. Du bist doch der, der über Gott redet. Du pflegst eine Beziehung zu Gott. Was machst du aus dieser Beziehung? Besteht die Beziehung da drin, einem anderen zu gefallen? Oder lässt du von ihm definieren, was ein Christ sollte machen, wie er aussehen sollte, wie er sich benimmt? Dann ist der andere dein Gott, aber nicht Jesus Christus. Und das, ich glaube, da muss ich nicht mehr dazu sagen, das ist ein Unterschied, oder? Niemand kann sich andauernd anders benehmen, als es seinem Glauben über sich selbst entspricht. Wenn du dich nicht als Kind Gottes siehst, weil du dich nicht wert fühlst, dann haben wir da ein Problem. Darum, erkenne, wer du in Christus bist. Das ist mir ganz wichtig, dass in Christus ist. Das Ganze ist so Blödsinn. Aber das in Christus. Aber du musst es erkennen. Du musst mit dieser Erkenntnis etwas machen. Nicht so wie die Eva, wo dem Teufel auf die Schlicht gegangen ist. Du musst erkennen, dass was Lüge ist und was wahr ist. Und unsere Aufgabe ist es, uns für die Worte zu entscheiden. Das ist unsere Aufgabe. Du bist nicht der Retter, den du dich richtig verhältst, wohl aber, wenn du richtig glaubst. Ich glaube, da haben wir wieder alle kein Problem damit, oder? Denn das ist sehr offensichtlich. Also, wie gefällt mir Gott? Gefällst du Gott? Was würdest du ganz spontan aus deinem Buch heraus sagen? Die Antwort muss man nicht geben. Aber das ist ziemlich eine entscheidende Frage. Was passiert, wenn ich sündige? Habe ich es denn verputzt? Habe ich es denn vertan? Bin ich da salopp? Überhaupt nicht. Aber das ist eine Realität, der wir uns stellen müssen. Was passiert, wenn ich sündige? Und wir haben klar und deutlich, wissen wir das, dass wir alle tun. Was sagt die Bibel? Meine lieben Kinder, also das ist Eigentum, das sind Erlöste. Ich schreibe euch dies, damit ihr kein Unrecht tut, wenn ich es dir schon gemacht habe. Merkt ihr? Sollte aber jemand schuldig werden, so haben wir einen, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus, den Gerechten, der ohne Schuld ist. Es geht darum, wieder um Stellung, um eine Orientierung. Wer bin ich, wem diene ich? Gerade auch mit dem Fehler. Gerade auch mit dem Fehler. Wenn ich mich für den Fehler schäme, dann verstecke ich mich wieder Adam. Aber ein Christ, egal wie gross das die Scham ist, er geht zu Gott und bekennt, was falsch gelaufen ist, damit er im Licht wandelt. Das ist ein riesiger Unterschied. Und Kraft macht es aus. Kraft, die Gott gibt da drinnen. Und das Zeugnis, das Gott gibt. Wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. 1. Johannes 1, Vers 8. Also, was passiert noch einmal, wenn ich das Falsche mache? Sündige. Du kannst es nicht verhindern, du wirst Falsches tun. Das ist mal ganz wichtig. Ein Heiliger zu sein bedeutet, dass ich die Wahl habe, nicht zu sündigen. Abgesondert, Gott zur Verfügung gestellt, unter Gottes Herrschaft, nicht mehr von dieser Welt. Das ist ein Heiliger oder Heilige. Wir haben die Wahl, zu sündigen oder nicht zu sündigen. Sündigen wir doch, so ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Sünden. Gott ist der größte Realist. Gott verlangt nichts, was man nicht könnte. Gott verlangt keine Perfektion und keine Sündlosigkeit. Was Gott aber verlangt, ist eine Offenheit ihm gegenüber, dass die Beziehung zu ihm nicht wieder unterbrochen wird. Leben heisst, die Beziehung ist aktiv. Und wie sie aktiv ist, tue ich ihm alles bekennen, was ich für Habis mache. Wir bringen die Beziehung zu Gott dadurch wieder in Ordnung, indem wir uns von der Sünde abwenden. Ja, ich wende mich von der Sünde ab. Was ich gemacht habe, erkenne ich, dass das schlecht ist und ich bereue das auch. Aber ich kann damit keine Garantie abgeben, dass ich sie nicht wieder tue. Hä? Und das ist ein Dilemma. Jetzt entweder verzweifelst du daran, weil du nur auf die Daten schaust, oder du sagst Gott Danke aus tiefstem Herzen und Verständnis heraus, wie grossartig Gott ist, auch wenn ich schwach bin. Ein Alkoholiker zum Beispiel, oder irgendjemand, der einer Sucht besessen ist. Ja, es gibt die Geschichten, wo Leute schlagartig frei werden. Aber es gibt auch die Geschichten, wo gerade die gleichen Menschen, die schlagartig frei geworden sind von der einen Sucht, haben mit der anderen Sucht ganz stark zu kämpfen. Die Meinung, dass nur wenn man betet oder richtig glaubt, kein Problem da ist, das könnt ihr in den Himmel schiessen. Das ist falsch. Stimme mit Gott überein, dass du falsch warst, das heisst bekennen. Wende dich vom Falschen ab, das heisst Buß tun. Und das tut das Leben ermöglichen und so damit auch die Gegenwart von Gott in deinem Leben. Gott verurteilt uns nicht, nur wenn wir Blödsinn machen. Das ist vorbei, das ist der Teufel, der das macht, aber nicht Gott. Gott will sich selber widersprechen. Also gibt es jetzt für die, die zu Jesus Christus gehören, keine Verurteilung mehr, auch in Zukunft nicht. Oder kannst du das anders verstehen? Wir können unsere Rettung nicht immer wieder von Neuem verdienen. Das ist das Problem von den Hebräern. Die Ruhe liegt da drin und baut da drin auf, dass Christus ein für alle Mal alles erlöst hat. Und dass er zum Bezugspunkt wird und nicht die Sünde. Gott verurteilt uns nicht. Gott liebt uns. Was sich allerdings kann ändern, ist unsere Harmonie, die wir mit Gott haben. Das ist etwas, das extrem dem unterworfen ist, wie ich mich verhalte. Die Harmonie zwischen dir und Gott hängt von deinem Verhalten ab, nicht aber deine Stellung in Christus. Harmonie und Stellung sind zweierlei Sachen. Harmonie kann betrübt sein, die Stellung ist sicher. Jesus Christus ist die Sicherheit, nicht unser Verhalten. So, es ist Zeit und mit dem will ich eigentlich enden. Und habe noch etwas, was wir unbedingt machen heute Abend. Soll sich jeder so ein Blatt nehmen? Ich will damit abschliessen, mit einer Übung, dass wir uns lernen, in die Stellung jetzt begeben. Vielleicht ganz bewusst, vielleicht auch das erste Mal in deinem Leben so ganz klar sagen, da bin ich. Wie es der Luther gemacht hat. Einen Standpunkt einzunehmen, den Standpunkt einzunehmen, dass Gott der Vater ein liebender Vater ist, dass er wahr ist und dass alles, was er sagt, wahr ist. Auf dieser Tabelle hier sind ein paar Aussagen über die Lügen über Gott. Ganz allgemeine Lügen. Aber oft sind das auch Lügen, die tief in uns stecken. Wo tief in unserer Seele vielleicht auch verborgen sind, in unseren Emotionen drin. Eine Art, wie man das angehen kann, die Lüge zu bekämpfen, ist die Wahrheit dagegen zu bringen. Und darum möchte ich euch wieder bitten zum Abschluss, dass wir aufstehen und das miteinander wieder laut lesen. Vielleicht noch ein Vielleicht eine Erklärung, wieso wir das mit dem laut lesen gern machen. Wir können das auch leislich machen, oder? Aber vielleicht bist du mit Gedanken irgendwo in der nächsten Ferien, wo morgen anfängt oder so etwas. Wenn wir es laut lesen, tun wir uns viel besser konzentrieren. Und noch etwas, wenn wir es laut lesen, der andere gehört mit, der Teufel. Er kann unsere Gedanken nicht lesen. Aber wenn er hört, was für eine Wahrheit wir proklamieren, dann hat er keine Angriffsfläche. Das sind die zwei Gründe. Und darum machen wir es so. Nein, wir machen es anders. Wir lesen das alle miteinander. Entschuldigung. Fängt immer links an. Immer mit dem Satz, ich trenne mich von der Lüge, dass mein himmlischer Vater. Dann tun wir das lesen und dann gehen wir zu der rechten Seite. Gerne nehme ich die Wahrheit an, dass mein himmlischer Vater. Die Bibelstellen lassen wir wieder aus. Das ist Freude zum Heine. Die können dann noch schaffen. Ja? Also, miteinander. Ich trenne mich von der Lüge, dass mein himmlischer Vater weit weg und nicht an mir interessiert ist. Gerne nehme ich die Wahrheit an, dass mein himmlischer Vater sehr persönlich und engagiert ist. Ich trenne mich von der Lüge, dass mein himmlischer Vater gefühllos ist. Gerne nehme ich die Wahrheit an, dass mein himmlischer Vater gütig, freundlich und voll Erbarmen ist. Ich trenne mich von der Lüge, dass mein Vater nur strafend, nur hart, nur fordernd ist. Entschuldigung. Gerne nehme ich die Wahrheit an, dass mein himmlischer Vater bejahend und voll Freude und Liebe ist. Ich trenne mich von der Lüge, dass mein himmlischer Vater passiv und teilnahmslos ist. Gerne nehme ich die Wahrheit an, dass mein himmlischer Vater warm und liebevoll ist. Ich trenne mich von der Lüge, dass mein himmlischer Vater abwesend und zu beschäftigt für mich ist. Gerne nehme ich die Wahrheit an, dass mein himmlischer Vater sich über mich freut und meine Gemeinschaft sucht. Ich trenne mich von der Lüge, dass mein himmlischer Vater nie zufrieden ist mit dem, was ich tue, und ungeduldig oder verärgert ist. Gerne nehme ich die Wahrheit an, dass mein himmlischer Vater geduldig und langsam zum Zorn ist und sich freut, dass ich in Christus bin. Ich trenne mich von der Lüge, dass mein himmlischer Vater geizig und grausam ist und dass er mich ausnützt. Gerne nehme ich die Wahrheit an, dass mein himmlischer Vater liebevoll, sanft und beschützend ist. Ich trenne mich von der Lüge, dass mein himmlischer Vater versucht, mir alle Lebensfreude zu nehmen. Gerne nehme ich die Wahrheit an, dass mein himmlischer Vater vertrauenswürdig ist. Er will mir die Fülle des Lebens schenken. Sein Wille für mich ist gut, perfekt und tragbar. Ich trenne mich von der Lüge, dass mein himmlischer Vater kontrollierend und manipulierend ist. Nehme ich die Wahrheit an, dass mein himmlischer Vater voll Gnade und Barmherzigkeit ist. Er vergibt mir auch die Freiheit zu versagen. Ich trenne mich von der Lüge, dass mein himmlischer Vater verurteilend und nachtragend ist. Gerne nehme ich die Wahrheit an, dass mein himmlischer Vater sanftmütig und vergebungsbereit ist. Sein Herz und seine Arme sind immer offen für mich. Ich trenne mich von der Lüge, dass mein himmlischer Vater nörgelnd ist, immer etwas auszusetzen hat und perfektionistisch ist. Gerne nehme ich die Wahrheit an, dass mein himmlischer Vater sich freut, wenn er an mich denkt und stolz ist, dass ich sein erwachsenes Kind bin. Er behütet mich wie seinen Augapfel. Amen. Vater im Himmel, so wollen wir dir heute Abend wirklich Danke sagen, dass du bist, wer du bist. Dass du unser Gott bist. Ja, Herr, du hast dich uns offenbart. Du hast uns gezeigt, wie gütig, gnädig und mächtig du bist. Du hast uns unsere Sünden vergeben, Vater im Himmel. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Und wir wollen uns daran erinnern und da festmachen, Herr, dass du uns auch das Leben gegeben hast. Du hast uns nicht nur zu deinen Kindern gemacht, du hast uns zu deinen Erben gemacht. Du hast uns die Freiheit gegeben und das Recht gegeben, Vater im Himmel. Der Lüge abzusagen und die Worte anzunehmen, dass wir deine Kinder sind, egal was. So, Herr Jesus Christus, wenn wir uns hier davon wirklich beflügeln lassen, indem wir unsere Stellung einnehmen und dir zur Ehre leben. Segne uns das Heimkommen, Vater, diese Nacht und erquicke du uns, Herr Jesus Christus, zu deiner Ehre und Herrlichkeit. Amen.